Sperrgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallo, herzlich willkommen zu Sperrgewitter Talk, Ausgabe 157, heute mit Markus. Hallo Markus.
Hallo, jetzt mit mehr Audio.
Und mit meiner einer, ich bin Ingo. Unendliche Weiten. Und das wegen Star Trek, weil Star Trek 50 Jahre alt geworden ist. Verdammt lange her schon. Verdammt lang unterwegs, dieses Raumschiff.
Ja, aber es ist ja eigentlich auch nicht nur eins. Sie haben ja zwischendurch mal ein paar neue gebaut.
Ja, und es sind ja auch teilweise noch andere, Voyager und Defiant und
so. Ja, die kommen noch dazu, das stimmt, die Paralleluniversen.
Das auch noch, ja, und dann kommt der Abrams und macht mal plötzlich Vulkan kaputt und es kommt aber eine neue Serie nächstes Jahr und die spielt zumindest in der Zeit, wo Vulkan noch existiert. Gucken wir mal. Aber auch vor der Original Enterprise. Mal sehen. Ich bin gespannt. Also gucken werde ich es auf jeden Fall. Ich bin ja so ein bisschen Star Trek-Fan. Also geguckt wird es auf jeden Fall. Ob ich es gut finde, werde dann mitkriegen. Selbst hier im Podcast. Ich werde wahrscheinlich selbst hier drüber reden müssen.
Weil wirst du uns nicht mit verschonen. Ja.
Nee. Also ich habe ja alles zu Hause, von daher, das muss ja auch die Fanprojekte, da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Fanprojekte, da hatte jetzt CBS und Paramount, die ja die Rechte an Star Trek halten, auch die so ein bisschen die Regeln geändert. Mhm. Zumindest dürfen da Fanprojekte noch Sachen mitmachen, aber jetzt in einem wesentlich engeren Rahmen. Früher durfte man ja auch die ganzen Figuren, Spock und sowas nennen. Und Sachen in diesem Universum spielen lassen. Und dann gab es jetzt bei einer teuren Fanproduktion, die halt schon ziemlich viel Geld reinsteckt, dieses Axana, da gab es dann plötzlich eine Klage von Paramount, die jetzt dann doch irgendwann gestoppt wurde, aber war nicht so schön. Aber immerhin lassen die Fans, lassen die Rechteinhaber, Copyrightinhaber, Paramount und CBS da noch Sachen zu, im Gegensatz zu Nintendo. Nintendo hat mehrere Fanspiele, einfach mal, ich glaube über 500 oder sowas. Das habe ich da auch auf Netzpolitik und auf Heise, glaube ich, auch kam's auch. Mal gucken, ob ich es noch schon mal schnell finde. 564 Fanprojekte hat Nintendo verboten.
Ja, das ist klar. Ich meine, seit gestern wissen wir, warum.
Warum?
Weil wir jetzt Geld im App Store von Apple verdienen.
Ach so. Du meinst, jetzt müssen sie...
Ja, da müssen sie jetzt drauf achten, dass ihre Marke dann nicht verwässert wird.
Oh, echt?
Ja, Super Mario kommt als erstes nicht Nintendo-Device aufs iPhone.
Ah, okay. Das habe ich jetzt auch noch nicht gewusst. Aber ich finde es halt blöd. Oder wenn dann, also ich meine, wenn es wirklich eindeutig ist, dass es halt Fanprojekte sind, die halt nichts kosten. Also klar, sobald da die Leute irgendwie das für Geld verkaufen, kann ich es verstehen, ja?
Genau, dass gegen dann, kommerzielle müssen sie vor.
Genau, da kann ich es total verstehen. Da würde ich jetzt als Copyright-Inhaber auch sagen, nee, das geht so nicht. Aber echt, wenn es halt nett gemachte Fanprojekte sind, das sind ja die Leute, mit denen sie halt das Geld verdienen, ja? Wenn die Leute nicht mehr Fans sind, sondern sich von dieser Marke abwenden, dann hast du eher Probleme. Ja. Also, ich kann es vielleicht
auch noch... Das ist letztendlich genau der gleiche Effekt, warum Raubkopierer von Filmen die hochfrequenteren Kinogänger sind und deswegen eigentlich die Umsatzbringer für die Branche und es deswegen so absurd ist, wenn die Filmindustrie gegen die Leute, die sich die Filme saugen, vorgeht, weil es... Gibt es ja genügend Studien zu, weil es anscheinend genau die Klientel ist, die zeitgleich ihr Geld in die Kinos trägt. Dann ja der gleiche Effekt mit diesen Fanprojekten. Die kaufen die Spiele alle, die klar machen die auch selber was dazu, aber das ist halt mit Leib und Seele dabei sein.
Ja. Ja, finde ich schlechten Zug von Nintendo. Vor allem das halt dann jetzt tatsächlich erst zu machen, wenn sie plötzlich scheinbar Blut geleckt haben durch diese Pokémon Go-Geschichte und jetzt irgendwie Sachen auf andere Plattformen bringen und damit scheiß viel Geld verdienen wollen. Also gegen Fanprojekte vorgehen. Also dann doch lieber wie CBS Paramount, die wie gesagt, auch erst angefangen haben zu klagen, aber sich dann zumindest eines Besseren haben belehren lassen und da jetzt halt Regeln aufgestellt haben, ja, was man darf und was man nicht darf und in welchen Grenzen, und dann halt die nicht kommerziellen Fanprojekte, selbst wenn da halt wirklich viel Geld reingesteckt wird, aber wenn die das Zeug halt hinterher nicht verkaufen, halt machen lassen, weil ja, das sind halt wirklich die Fans und auch die Leute, die sich das dann hinterher angucken, mit denen sie dann wirklich Geld verdienen. Also echt schade von Nintendo, was die da machen.
Und so. Bin mir sicher, das hat was mit dieser großen Publicity zu tun und damit, dass sie in dem Kontext ein bisschen stärker auf ihre Marke gucken wollten und dann wahrscheinlich irgendwelche Leute, die da nicht so tief in der Fanszene drin sind, sondern mehr auf der Business-Seite gepusht haben, dass man da doch was machen müsste.
Naja. Genau, die sehen halt nur ihren Aktienkurs. Ach ja. Okay, kommen wir zu Blast from the Past. Wir hatten letzte Woche über die Save the Internet, dass das Internet ja gerettet wurde, sozusagen. Jetzt schreibt unsere Lieblingsseite Torrent Freak, also es muss ja fast in jeder Sendung, muss ja definitiv als Premierquelle Torrent Freak genannt werden, sonst ist es ja keine richtige Binärgewitter-Sendung. Die sagen jetzt, naja, zwar schön und gut, aber die können immer noch BitTorrent drosseln und VPN-Verbindungen. Joa, das schade das. Aber ich meine, dass es nicht hundertprozentig wir haben gewonnen war, sondern irgendwo es tatsächlich Schlupflöcher gibt, war ja fast klar.
Das ist absolut ärgerlich. Also auch von diesem VPN Blocking, davon, da bin ich öfter betroffen, wenn ich unterwegs bin. Und es ist einfach nervig, wenn man sich dann nicht nach Hause verbinden kann oder in das traute Firmennetzwerk, um dann eine sichere Verbindung zu haben, sondern dann mit irgendwie Krepel-Internet arbeiten muss, wo man sich dann doch wieder nicht traut zu arbeiten, weil so eine unverschlüsselte Leitung ist halt nicht vertrauenswürdig.
Ja.
Genau. Und dann hängt man doch wieder auf der Mobilfunkleitung.
Ja. Ja, das ist schon blöd. Da muss man OpenVPN auf HTTPS-Port machen. Dann, ich glaube, das fehlt dann die meisten tatsächlich.
Kein Deep Packet Inspection.
Ja, nee. Also da musst du dann echt schon viel Zeug tun. Und das ist halt die Frage, ob das die meisten Provider machen. Ja, also wir haben das Internet zwar gerettet vor einer Menge, aber leider nicht davor, dass so ein paar Provider immer noch, ja, wie ist es genannt, um ihre eigenen Netze zu schützen, bladiblub, dann halt bestimmte Sachen doch drosseln können. Ja, schade das.
Ja.
Gut, dann haben wir es gesagt, oder hat man in der ersten Aufzeichnung gesagt, du hast ein neues Equipment. Du hörst dich besser an als letztes Mal.
Ja, das hoffe ich doch stark. Ja, ich möchte mich nochmal entschuldigen für die Audioqualität beim letzten Mal. Ich habe mein Bestes getan, was dran zu ändern und mir mal basierend auf einem interessanten Thread im Sendegate-Forum ein neues Headset zugelegt und breche jetzt gerade in eins dieser HMC 660 Headsets, das einen deutlich besseren Klang für euch, also für mich eine deutlich bessere Mikroaufnahme verspricht und hoffe damit dann, dem ganzen Unternehmen hier gerechter zu werden. Ja. Dass mein anderes Headset nicht das an Aufnahmequalität hergibt, was ich gehofft hatte, dem trauere ich ein bisschen nach, aber dann ist offensichtlich das Mikro dort tatsächlich einfach wirklich nur zum Telefonieren gedacht und nicht für mehr.
Genau, du klingst zumindest nicht mehr wie Darth Vader.
Das Atmen wird schon mal mehr abgefangen, das ist schon mal sehr gut.
Ja. Ja, das ist doch gut. Also, ja, danke fürs Investieren. Unsere Hörer mögen es dann sicher auch. Wir hatten dann, ja, nachdem der erste Release doch so kritisiert wurde, war jetzt gerade hier mal auf Twitter gehen, was uns da so vorgeworfen wurde, dass das ja nicht so. Naja, was ist das für mysteriöse Geräusche, als räumt jemand eine Spülmaschine auf? harter Audiotobak. Darth Vader hat sich in eure letzte Aufzeichnung geschmuggelt. war irgendwie nicht so nicht so prickelnd dann. Ich habe die Sendung dann erstmal kurzzeitig offline genommen und dann nochmal Arbeit reingesteckt und sie verbessert. Also tut mir leid. Oder falls ihr die schlechte Variante gehört habt, dann, ich hoffe, ihr habt es mitgekriegt auf Twitter, dass es irgendwann eine bessere gab, dann nochmal. Habt vielleicht noch umgestellt oder habt gewartet, bis der bessere Release da war. Und jetzt mit mehr Audioqualität. Ja, wie gesagt, der Felix wollte eigentlich auch noch so da sein, aber ich habe keine Ahnung, wo der steckt. Hat er eigentlich letzte Woche, wir hatten ja dann nach der Sendung noch kurz gequatscht, wie es jetzt aussieht, ob wir doch nochmal eine Sendung machen und uns dann spontan dafür entschieden, nochmal schnell eine Aufnahme zu machen, bevor wir uns dann wirklich irgendwie für 4 oder 5 Wochen in Urlaub verabschieden. Also die nächste Sendung ist dann wirklich erst, was hatten wir gesagt, 20. Oktober frühestens. Genau, also wir machen dann jetzt erstmal Sommerpause, so für die, manche Leute nennen das dann schon Herbst, aber wir machen da jetzt dann Sommerpause.
Wir sind halt nicht mehr an Schulferien gebunden und nutzen das schamlos aus.
Genau, es sind halt alle wieder da, das ist total praktisch und dann kann man halt in Urlaub gehen. Ja, und außerdem hier im Süden oder in, ganz weit Osten, je nachdem. Vladivostok.
Lokalen Begebenheiten, in denen wir uns befinden.
Ja, genau, da kann man halt einfach Urlaub machen, wie man will. Also ärgert euch nicht, wenn ihr schon wieder arbeiten müsst oder so. Alle anderen Podcasts machen ja jetzt auch weiter, von daher hoffe ich mal, ihr findet die Zeit nicht ganz so schlimm und habt genug zu hören. Also wie gesagt, die ganz normalen Sachen fangen ja jetzt gerade wieder an. Von daher hoffen wir haben euch die Sommerzeit gut unterhalten und wir machen jetzt erstmal eine Pause. Es geht dann, wie gesagt, wahrscheinlich am 20. Oktober wieder weiter. Dann müsste Felix auch wieder da sein, der, wie gesagt, diesmal aus komischen Gründen auch nicht vorhanden ist. Naja, so ist es ja. Machen wir einfach diesmal eine kurze Sendung zu zweit. Wie gesagt, besseres Equipment bei Markus, von daher.
Das musste jetzt auch noch genutzt werden. Also die Sendung heute ausfallen lassen, wäre echt schade gewesen. Ja.
Kommen wir zum Toten der Woche. Da haben wir zwei. Einer ist eher noch mit einem Fragezeichen T-Systems. Könnte bald weg sein. Meinen zumindest Zeitungen, also das Handelsblatt, sagt, da steht was auf dem Prüfstand, unter Umständen auch die T-Systems.
Aber die T-Systems ist doch die Tochter von der Telekom, die alles an Customizing-Geschäft im IT, im Direktkundenbereich, was nicht Netz betrifft, macht, oder? Die implementieren doch Zeug, die verkaufen komplett Systeme, die betreiben Systeme, die benennen sie im Zweifelsfall doch einfach um oder spalten sie vielleicht auf, aber zumachen werden sie den Laden nicht.
Na gut, nö, die werden ihn halt verkaufen. Also.
Ach, die wollen das loswerden?
Ja,
okay.
Ja. Also, genau, Verkauf oder Teilverkauf von T-Systems. Also, das ist halt was anderes ist. Ich meine, das ist ja wie T-Online. Haben sie nicht T-Online auch verkauft an irgendjemanden? Das war doch.
Nee, das haben sie wieder integriert. Das
ja,
war
ja, und dann hatten sie es verkauft. Gehört es nicht jetzt mittlerweile jemand anders?
Also, welcher? Nee. Ja. Das haben sie wieder integriert. Sie wollten nicht mehr das als eigenständige Marke haben. Sie wollten das wieder unter dem Dach Telekom haben.
Guck,
weil
aber,
das
aber,
letztendlich
guck mal,
Kerngeschäft geworden ist, was hier
online
vorher war.
T-Online.de ist ein Online-Dienst der Störer Digital Publishing GmbH. Eine 100%ige Tochter, Störer sind ja Ströer sind doch die hier immer Plakatwerbung, also die ja. Allen Autobahn, also die diese Werbung haben, die man tatsächlich sieht, im Gegensatz zu dieser Internetwerbung und so, die draußen so, wo es noch keinen Adblocker für gibt, also in meiner Brille ist leider noch keiner eingebaut. Genau, also die gehören zu Ströer.
Du meinst dieses Portal. Ich dachte, du meinst den Laden.
Ich meinte auch den ganzen Laden, aber genau, also bis 2006 betrieb die Deutsche Telekom AG unter dem Namen T-Online einen Internetanbieter. Den gibt es scheinbar auch nicht mehr. Das machen
sie
halt.
Der ist ja wieder in Telekom integriert.
Genau, das machen sie halt. Also Internetanschlüsse verkaufen tun sie mittlerweile wieder selber. Aber alles andere, was T-Online ist und heißt und hieß, gehört mittlerweile der Ströer Content Group. Ich wusste, da war irgendwas. Genau. Ja, Telekom war ja mal wurde ja auch, der T-Online wurde ja auch mal eine war ja mal eine Aktie, wurde mal an der Börse gehandelt.
Mhm.
Und ja, ist dann irgendwie wieder rein und weg und ach, BTX, ach, die gute alte Zeit. Ja, nee, also gehört nicht mehr zur Telekom. Also von daher könnten sie auch T-Systems verkaufen und würde auch keiner merken wahrscheinlich.
Außer die Leute, die da arbeiten oder mit denen zusammenarbeiten müssen. Wobei bei der letzteren Gruppe vielleicht auch einige dabei sind, die sich darüber freuen würden, wenn der frische Wind in den Laden kommt.
Ja, kann positiv, kann auch negativ sein. Das weiß man immer nicht so richtig. Ja. Ja, dann etwas, was wir ja schon, ich weiß auch gar nicht, ob wir es schon hatten oder schon mehrfach hatten, Open Office. Also dieses Apache Open Office, also das, was nicht LibreOffice ist, sondern das, was früher mal da war. Was
geblieben ist.
Ja, das, was früher mal da war. Das, was immer noch schwere Sicherheitslücken aufweist.
Das, was zwischendurch mal von Oracle gepusht worden ist und dann an Apache weitergereicht worden ist.
Das, was von Oracle gekauft wurde und dann nicht gepusht wurde und dann...
das ist die bessere Beschreibung, stimmt.
Hier, warte mal, wir haben so ein Projekt, wir wissen nicht, was wir damit machen. Hier, Apache, nehmt's doch. Und dann kam IBM noch, oh, wir haben da auch noch Code, den geben wir euch auch noch mit. Komm, hier so. Ist ich meine, da waren ein paar Sachen dabei, die tatsächlich LibreOffice dann übernommen hat, also von diesen, was IBM dazu gegeben hat, aber im Endeffekt sind da jetzt irgendwie noch 10 Leute beschäftigt, die, also, oder 15, die irgendwie offiziell damit Entwickler sind, aber tun tut sich da nichts.
Ja, und bei LibreOffice geht deutlich mehr, oder?
Ja, ja.
Also, und was mich aber auch wirklich gewundert hatte, weil auf der FrostCon, über die wir ja auch das letzte Mal gesprochen haben.
Da war auch OpenOffice, gell?
Da war ein OpenOffice-Stand. Ja. Ich habe mich nicht hingetraut. Ich bin ja LibreOffice-User und ich war ja vorher schon am CA-Search-Stand. Da habe ich mich ja vom OpenOffice-Stand ferngehalten.
Bis sich der nächste komische Laden auch noch konvertiert wieder. Genau. Hättest du noch OpenOffice wieder installiert.
Genau, überall LibreOffice runtergeschmissen, nur noch OpenOffice.
Ja, man kommt ja heutzutage auch kaum noch an OpenOffice. Ja, wenn du so eine Standard-Linux-Distribution einsetzt, bist du es ja überlegen, wie du an OpenOffice rankommst. Das ist ja schon...
Wir haben doch bestimmt noch Debian 5.0-Paketquellen.
Ja, ja, bestimmt, genau. Das ist für Spark-Plattform. So. Irgendwas ganz Exotisches, wo man es halt nur verwenden kann. Oder vielleicht, weiß ich nicht, wenn du noch so ein altes BIOS oder einen Amiga oder so hast, dann kannst du bestimmt auch OpenOffice fahren, weil bleibt ja nichts anderes übrig. Ja.
Genau. Für so Späße hätte ich echt gerne mal wieder Zeit, so einen alten Amiga rauskramen und gucken, was man da für Software drauf installieren kann.
Ja, ich meine, du kannst ja so ein Haiku dir holen.
Ja.
Also den BOS, den BOS-Nachfolger in Anführungsstrichen, also sie haben ja, Haiku ist ja ein, also erstmal heißt Haiku ja irgendwie, das ist japanische
Gedichte. Sind so Kurzgedichte.
Genau, aber es gibt halt auch diesen BOS in Anführungsstrichen Nachfolger, also es ist halt eine komplette Open Source Nachimplementation, so wie ReactOS, was ja Windows NT nach implementieren will als Open Source, macht Haiku BOS quasi. Und da laufen auch so ein paar alte Sachen tatsächlich noch so, wenn es dann halt das, was früher mal, mein BOS wäre ja fast macOS geworden. Von dem her, aber zumindest auf der Wikipedia-Seite sehe ich jetzt nach 2013 keinen Eintrag. Von daher weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass wir bei Radio Tux auf jeden Fall mal ein Interview dazu gemacht haben.
Guck mal. Zu dem Haiku auf hier Wikipedia steht letzte Version 14. November 2012.
Ja, genau. Das steht sowohl in der deutschen als auch in der englischen Wikipedia. Ich habe jetzt auch mal kurz nachgeguckt. Von daher, es war nicht. Fundraising 2016. Sie haben $6,000 schon eingenommen und 35.000 wollten sie haben. Ja, ist so. Aber es gibt immer noch eine Begeistert. Das ist diese BOS-Konferenz. Von daher. Ja, also gibt's immer noch Fans von dem Laden sozusagen.
Faszinierend. Ja, gut, aber wenn einmal Begeisterung entstanden ist, dann lässt ihr auch nicht mehr nach. Dann
ja, ich weiß noch, dass ich das auch total geil fand. Ich hatte dann irgendwie BOS, die letzte Version, hatte irgendjemand auch irgendwo besorgt sozusagen. und tatsächlich war ja noch zu Schulzeiten. Und fand das eigentlich verdammt schnell und so. Also war
das war schick. Also die hatten auch für Multimedia echt gute Unterstützung. Da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass die relativ viel möglichst hardware-nah gemacht haben und dadurch sich einen Vorsprung rausgearbeitet hatten.
Genau. Ja, ja, da gab es auch den Real Player für. so war schon kicking. Ja, ja, doch. Heutzutage weiß ich nicht. Ich kann halt mir ein Linux nehmen und kann halt irgendwas installieren, was halt dann auch so ähnlich aussieht. Und
das funktioniert halt und ist ausgereift. Aber apropos ausgereift, wo wir jetzt gerade bei diesem offensichtlich toten Projekt mit dem letzten Release von 2012 waren, du hast ReactOS erwähnt.
Ja.
Weißt du, was da der Stand ist?
Da gab es letztens auch wieder eine Version ReactOS. Was war denn da? Genau, ist 18. August, genau, ist noch gar nicht so lange her.
Ui.
Habe ich jetzt hier gesehen, es wurde ReactOS 4.0.4.2 freigegeben. Kann zum Beispiel jetzt X4 lesen und RiserFS. Von daher, ja, die sind noch am Entwickeln. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich habe es nie ausprobiert.
Ja, das Spannende wäre ja zum Beispiel, ob man für so eine Surfstation oder sowas, ob man es dafür einsetzen kann, ob dann ein Windows Firefox ob zum Beispiel drauf läuft, stabil.
Schau. Ausprobieren. Ich kann es dir nicht sagen. Ich hab's selber nicht probiert.
Ja.
Sollte, aber ob es tut, weiß ich nicht. Ja. Aber zumindest kommen da immer wieder mal Versionen. Und wer ein freies Windows sozusagen haben möchte, ja, der kann das ja mal ausprobieren. Ja, für mich gibt es halt irgendwie keine, also ich meine, wenn ich ein Windows einsetzen würde, wäre es nur zum Spielen. Ja, zum Spielen habe ich eh gerade keine Zeit, also setze ich kein Windows ein.
Ja.
Und demzufolge fehlt mir auch jegliche Motivation, einen, sei es auch noch so coolen Windows-Nachbau-Dingsy zu testen. Also es, wenn ich jetzt irgendeine spezielle alte Software hätte, die halt nur auf Windows NT läuft, und die damit vielleicht laufen würde, wäre vielleicht noch so ein Grund, ja. Was weiß ich, du hast irgendeine Business-Applikation von 2000, die du nicht migrieren kannst, willst. Die funktioniert aber zufällig, weil die ja API-kompatibel sind mit Windows, schieß mich tot, 2003 Server, bla. Die funktioniert halt mit ReactOS, dann könnte man es ja damit machen, weil hier ReactOS wird halt wenigstens noch weiterentwickelt im Gegensatz zum Windows 2000. Windows 2000 war das letzte Windows, was ich so richtig hardcore eingesetzt habe. Da bin ich ja dann abgegangen danach.
Ja, genau, das wäre ein Punkt. Das Spannende wäre dann natürlich, wie stabil dieses API dann ist.
Du kannst hier Live-CD runterladen und das ausprobieren.
Yeah. Nicht jetzt, nicht, dass der Stream abbricht.
Ja, nicht vorhanden heute, ja.
Achso, ja, aber wir unterhalten uns ja auch übers Internet. Da müssen wir auch drauf Rücksicht nehmen.
Ja, das ist richtig. Ja, das ist wie, wenn man Zeit hätte, ja, könnte man das tun. Dann würde ich auch Haiku nochmal ausprobieren, aber so ist, ja. Und darauf kannst du dann überall Apache Open Office laufen lassen.
Yay.
Because you can. Ja.
Because you can.
Nicht, dass es irgendeinen Sinn
nicht,
machen
dass,
würde, aber es würde
nicht,
gehen.
Nicht, dass das dann irgendwann Apache Open Office überholt.
Ja, das, so eine harte Verbreitung hättest du dann von Open Office wieder. Das wäre einfach total gut. Ja, aber jetzt, um nochmal zu Open Office zurückzukommen, also es gab da halt einen Brief, wo halt drüber erstmal diskutiert wurde, ob man das Projekt dann einstellen sollte. Heißt zwar jetzt noch nicht, dass es tot ist, weil irgendwie zwei Tage später kam dann auch, wir machen jetzt eine neue Mailingliste und gucken mal, ob wir die Leute, die da sind, noch besser organisieren. Ja. Also noch ist es nicht tot, aber die Apache Foundation der halt über alle Apache-Projekte wacht, verstärkt wohl jetzt so den Druck, insbesondere weil da halt ein paar schwere Sicherheitslücken klaffen in OpenOffice, die halt nicht gefixt wurden bisher, was halt einfach ja am Mangel der Beteiligung ist, und wenn halt nicht mehr Kräfte dazu stoßen und es weiter so geht, könnte es auch sein, dass vielleicht die Apache Foundation selber den Stecker zieht. Da weiß ich jetzt nicht, wie da die rechtlichen Verstrickungen sind, ob ein Apache-Projekt das selber entscheiden muss oder ob da irgendwann die Foundation auch den Stecker ziehen kann. Das weiß ich nicht, wer das weiß. Kann das ja mal vielleicht in die Kommentare schreiben, wie das offiziell, wie da der offizielle Weg ist. Aber zumindest scheinen die jetzt den Druck zu erhöhen. Ob das jetzt in die eine oder andere Richtung geht, ist jetzt schwer zu sagen. Ja, ob das jetzt, wie gesagt, dazu führt, dass da jetzt noch mehr Leute sich wieder hinsetzen und doch nochmal was treiben, oder ob die jetzt irgendwie entnervt aufgeben und sagen, ja, war ein schöner Versuch, aber alle machen LibreOffice. Von dem her
ja,
ist egal.
Soweit LibreOffice hat jetzt auch die Web-Variante, da ist einfach mehr Leben drin. Das ist, und ich denke mal, die Desktop, es ist schon länger tot gesagt, aber trotzdem, die Desktop-Office-Programme sind auf dem Rückmarsch. Insofern ist der Weg, den dem LibreOffice da mit eingeschlagen hat, jetzt wahrscheinlich definitiv der zukunftsträchtigere. Mhm. Denn selbst wenn die Leute nicht Google Docs etc. benutzen wollen, wofür es ja gute Gründe gibt, gibt es jetzt mit LibreOffice und einer Own oder Nextcloud eine Kombination, mit dem man das wunderbar auch selbst installieren und betreiben kann.
Genau, das hatten wir letzte Woche auch schon, ja. Also, genau, wir haben das in unserer Nextcloud auch mit drin. Ja, es ist zwar noch ein bisschen buggy, aber es wird. Ja. Gut. Dann hätten wir den Toten oder die Toten abgehandelt und haben noch andere Projekte, die so Halbleben erwähnt. Ja, Heiko ist auch seit 4 Jahren nichts passiert, aber still alive and kicking, sozusagen. Dann kommen wir zu den News. Da ist heute eine etwas nicht so gute News reingeflogen. Und zwar hat der EuGH gesagt, naja, so Links setzen, zumindest wenn du ein kommerzieller Anbieter bist, könnte schon sein, dass das Urheberrecht verletzend ist.
Ganz schön absurd, was die da so vom Stapel lassen.
Ja, und sind damit auch ihrem eigenen Generalanwalt nicht gefolgt, der argumentiert hatte, dass das Setzen eines bloßen Links halt nicht urheberrechtsverletzend ist. Wenn, dann ist es halt immer noch der das den Content irgendwo hochgeladen hat und ihn bereitstellt im Internet. So würde ich das halt auch sehen. So sieht es leider nicht der EuGH. Der sagt, also klar, Sie sehen zwar auch das Problem, dass das Verlinken ein fundamentaler Bestandteil der freien Meinungsäußerung ist, und zumindest wenn du so eine Privatperson bist, kannst du das vielleicht auch nicht immer sehen, ob da jetzt irgendwas Illegales dahinter ist, aber zumindest wenn du Links setzt und das aus Sicht machst oder das dir möglich sein sollte, das zu erkennen, dass die Quelle dahinter nicht legal sein kann, dann ist das doch auch urheberrechtsverletzend. Also ging hier in dem Urteil um eine Seite, um irgendeine, also eine Klatschseite im Internet, eine niederländische, die auf irgendwelche Playboy-Fotos verlinkt hat, die halt nicht, ja, die halt jemand reingestellt hatte. Und dann, nachdem der erste Link tot war, weil die Firma, die Rechte da an Playboy hat, das halt offline nehmen lassen, hat diese komische Klatschseite das halt einfach irgendwo anders verlinkt. Und dementsprechend.
Sie sind dem noch nachgelaufen. Na gut, in dem Fall, wenn die dann auch wirklich drauf aus sind, diese Bilder unbedingt verlinkt haben zu wollen, nachdem sie selber vielleicht schon realisiert haben, dass es nicht legal ist. Ja,
das Problem ist bloß, dieses Urteil hat jetzt natürlich Konsequenzen für alle.
Ja, ja, natürlich.
Und dementsprechend, wenn man jetzt halt ein kommerzieller Anbieter ist, muss man halt tatsächlich immer eine Prüfung übernehmen oder vornehmen, bevor man halt irgendwas verlinkt. Und das ist schon harter Tobak.
Ja, und die Leute dürften keine Angst bekommen. Das Schwierige ist ja immer, wenn die Leute jetzt übervorsichtig werden. Wenn es ausreicht und wenn die Gerichte das klarstellen würden, dass man mit gesundem Menschenverstand drauf guckt, es ist jetzt gerade kein File-Hoster, wo ich gar keine Ahnung habe, wer dahinter steht, das darf ich nicht verlinken, sondern es ist immerhin mal ein Blog und da ist noch jemand anders, der ein Impressum hat, also kann ich es verlinken. Dass man so mit einem gesunden Menschenverstand, dass das ausreicht und sich nicht durch drei Anwälte absichern muss, das ist okay, das dürfen wir verlinken. Mhm. Das ist der Grad, der klar sein muss.
Ja, aber jetzt ist das Urteil halt erstmal da und das besagt, jetzt müsstest du halt erstmal wieder andere Urteile haben und erstmal kommen natürlich wieder alle Anwälte rausgekrochen und also gerade die Abmahnanwälte, die wir ja nicht so mögen, und hätten jetzt erstmal wieder ein neues Gefundenes gefressen. Und ja, das ist dann schon schade. Also wird ja auch, ja, auch in den Kommentaren bei Netzpolitik wirft dann halt jemand noch die Frage auf, jetzt dürfte man halt natürlich auch nicht mehr auf Leaks verlinken, ja. Weil das sind ja auch urhebergeschützte Dateien. Wie jetzt, wenn es jetzt einen Whistleblower gibt, der halt Daten irgendwo hochlädt, dürfte ich eigentlich auch nicht drauf verlinken, weil das klarer Verstoß gegen das Urheberrecht. Also es ist schon, ja, es ist klar, in dem speziellen Fall kann man das Urteil vielleicht verstehen.
Man kann es verstehen, aber man muss es deswegen nicht zu Gesetz machen, weil das macht das Internet mehr kaputt, als es ihm gut tut.
Genau.
Das stimmt absolut.
Weil Verlinken ist halt ein fundamentaler Bestandteil dieses Internets, sonst funktioniert es halt nicht. Ja?
Ja.
Das ist halt so. Das hat der Tim Berners-Lee sich so ausgedacht. Und ohne dem hätten wir halt nur noch Facebook-Wallet-Gardens oder andere, ja, die dir dann halt vorgekochtes Zeug geben und dir den Newsfeed so anzeigen, wie sie es für richtig halten, wenn halt nicht jeder mehr verlinken kann, was er will, ist schon harter Tobak. Persönlich finde ich es nicht gut. Auch wie gesagt, wenn ich das natürlich in diesem einen Fall total nachvollziehen kann, finde ich es trotzdem nicht gut, weil ja, man müsste dann halt immer gegen den vorgehen, der die Sachen hochgeladen hat. Ja, ist es klar, es ist blöd, es ist scheiße, aber auch deswegen sind wir auch gegen Sperren, dass Provider einfach so verpflichtet werden können, bestimmte Links zu sperren. Weil, ja, klar, da kann Kinderpornografie dahinter sein. Das ist scheiße, da müssen wir dringend gegen vorgehen, aber da muss man halt gegen vorgehen und nicht einfach sagen, nee, du darfst jetzt plötzlich diesen Link da nicht mehr anzeigen.
Genau, da haben wir ganz andere Hebel für. Das ist einfach sperren und wegschauen ist nicht die Lösung.
Und ein bisschen geht's halt auch klar, wenn man jetzt natürlich sagen kann, wenn es ein kommerzieller Anbieter ist, müsste der mal gucken, was er da verlinkt. Könnte man sagen, kann man den wahrscheinlich zumuten, aber ab welcher Stelle bist du dann halt tatsächlich schon ein kommerzieller Anbieter? Es ist halt ein Blog, was Google Werbung mit anbietet, ist das dann schon kommerziell oder nicht? Da gibt's halt keine so klare Trennlinie, wo man auch sagen kann, okay, wenn du einfach dein eigenes Blog hast, kannst du verlinken, was du willst, weil ja, bist halt kein kommerzieller Anbieter, dann wäre es ja okay, ja, ist ja zurzeit scheinbar so auch nach dem Urteil, aber was ist dann halt, wenn du zum Beispiel schon Google AdWords benutzt und Co. und damit zumindest ein bisschen Geld reinkommt, auch wenn du jetzt keine große Gewinnerzielungsabsicht damit hast.
Ja.
Das ist dann schon echt schwierig. Und ich meine, es geht ja auch weiter, wenn du nur YouTube-Videos einbindest, wenn dann halt in dem YouTube-Video im Hintergrund irgendwelche copyright-geschützte Musik läuft. Ja, bis hin zu Memes wird ja auch in dem Netzpolitik-Org-Artikel genannt. Ach, ja. Also nicht so schön. Wäre, wie gesagt, auch wenn man es in dem speziellen Fall nachvollziehen kann, anders besser gewesen. Aber jetzt ist das Urteil erstmal da. Wir gucken mal, wie sich das dann in Zukunft auswirkt und ob man das vielleicht dann tatsächlich nochmal irgendwie einschränken kann. Insbesondere was, wann, wo privat ist und was, wann, wo geschäftlich ist.
Ja.
Ja. Das so eine der Hammer dieser Woche. Dann nur um es genannt zu haben, McAfee der Woche, Intel will seine Security-Sicherheitssparte wieder McAfee nennen.
McAfee findet das schon gekauft haben.
Ja, McAfee findet das nicht so lustig, der will ja seine eigene Firma wieder McAfee nennen. Aber hey. Und will da jetzt irgendwie Klage gegen. Ach. Naja. Also eigentlich war die Marke McAfee ja schon fast wieder weg. Wir hatten das ja alles irgendwie in Intel Security umbenannt. Und jetzt nennen sie alles wieder McAfee. Egal. Ist es nur, um einen McAfee der Woche zu haben. Weil der ist bestimmt nicht so glücklich darüber. Aber hey. Ist es dann halt so. Dann ärgert man den halt auch mal wieder ein bisschen.
Ja, und dann drischt er wieder auf den armen .com ein. Ja, ja.
Ja, passiert.
Ja, aber wenn man sich das so anguckt, dann die einen versuchen halt eine Upload-Plattform zu bauen und die anderen, die bauen einfach nochmal einen App-Store. Vielleicht mit etwas höheren Zielen. Und etwas offener, aber trotzdem eine weitere Plattform. Das KDE-Projekt hat sich dazu entschlossen, einen KDE-Store zu implementieren und zu eröffnen.
Ja, erst habe ich gedacht, boah, total geile News. Und dann habe ich mir angeguckt und gedacht, ja, okay, gut. Sie haben halt dieses alte KDE-Look.org umbenannt. Es gibt halt die Sachen, die es halt da früher auch schon gab, so Themes und sowas. Kannst halt immer noch runterladen. Ein Store an sich, wo du jetzt Sachen kaufen könntest, das fände ich ja vielleicht noch interessant. Gibt's halt nicht. Es gibt halt dann so einen Button, wo man sagen kann, hier spenden. Ja, besser als nix, aber so einen richtigen KDE-Store ist es dadurch auch nicht geworden.
Nee, ein Store wäre es, wenn es da jetzt irgendwie noch wirklich auch eine Möglichkeit gäbe, pflichtige Apps einzustellen, genau. Abrechnungsmodell, genau. So Sachen.
Genau. Das fände ich auch gut, ja, wenn es sowas geben würde. Weil
ja, besonders wenn sie ein funktionierendes Bezahlsystem dahinter hätten. Das wäre cool, wenn man dann einfach den Leuten, die an nützlichen Apps, die man auf dem Desktop benutzt, dann noch die 2 €, die man sonst in dem Mobile App Store lässt, dann dort auch dem Entwickler zukommen lassen könnte.
Ja. Ja.
Naja, mal schauen, wie es sich so schlägt. Man wünscht ihnen das Beste, man erwartet nicht viel.
Ja, das ist schade. Also ich meine, haben ja jetzt diese Publicity schon mal wieder gekriegt. Ja, viele Leute haben sich es wahrscheinlich angeguckt. Und ja, es gab ja mehrere so Open Desktop Org, KDE Look, GNOME Look, da gab es ja mehrere. Mate Look. Und wie sie gesagt, KDE hat jetzt ihren Teil gerebrandet und du kannst dir halt da Sachen runterladen für dein Wetter-Widgets, wie gesagt, Themes, bladiblub. Also es ist im Endeffekt schon das, was es immer gab. Wenn sie da jetzt wirklich irgendwas eingebaut hätten, dass man auch Bezahl-Apps starten kann, aber nur Donate, dann halt nur Donate über PayPal. Besser als nix, ja, klar, keine Frage, aber noch nicht weit genug. Noch nicht weit genug. Also ich hätte da schon gern irgendwie, dass da Leute jetzt auch ihr Zeug drüber verkaufen könnten, dass, ob es dann wirklich funktionieren würde, dass die Leute sich da auch viel kaufen, das ist dann schon nochmal eine andere Frage. Aber dass es wenigstens diese Möglichkeit gäbe, wäre halt geschickt.
Mal sehen, vielleicht setzen sie ja noch einen drauf.
Okay. Naja, ihr könnt es euch angucken, ganz normal, store.kde.org. Apropos KDE, können wir auch gleich mal vorziehen, KDE 20 Jahre.
Yay, coole Sache.
Ja, schon krass verdammt lange Zeit und sie haben eine extra Webseite dafür, wo es halt auch so eine Timeline gibt, wo du halt mal so durchscrollen kannst. Und von Unix über C, über Linux-Kernel, über dann Qt und KDE und dann die ersten KDE-Konferenzen. Und ich war tatsächlich auf ein paar, aber ich habe dummerweise war ich tatsächlich auf keinem der Fotos. Schade, ich war irgendwie immer dann, ich war tatsächlich auf der Academy 2004, die hier in Ludwigsburg war. Aber ja, gut, da war ich definitiv nicht auf dem Foto dabei, das weiß ich. Und dann war aber zum Beispiel auch das Desktop Summit in Berlin. Ich glaube, da war 2011 oder so. Und da gibt es auch ein Foto mit irgendwie 300, 400 Leuten drauf. Aber 800 waren wohl da. War genau gemeinsam KDE und alle anderen Gnome und andere Desktop auch, die sich, da waren wir auch mit Radio Tux live und haben ganz viele Interviews von da gemacht. Aber auch da bin ich irgendwie nicht auf dem Foto dabei. Aber es ist lustig zu sehen, einfach wie sich so, ja, was sich so geändert hat. Ich meine, mittlerweile gibt es ja die KDE so als Distribution, oder nicht als Distribution, als Desktop so nicht mehr. Hieß ja eine Weile KDE Software Compilation, und jetzt gibt es ja eigentlich, heißt es ja Plasma 5 mit den Frameworks 5 und den Applications und so. Und KDE ist an sich die Gemeinschaft, also die Leute, die das Zeug machen. Ja, hat sich ja schon ein bisschen geändert. Plasma Mobile gibt es ja jetzt auch noch. Ich habe mir zumindest jetzt schon mal Nexus 5 besorgt, aber ich habe es auch noch nicht geschafft, Plasma Mobile mal drauf zu flashen.
Das kann man da einfach
drauf. Das kann man dann drauf flashen, mal ausprobieren.
Hatte ich gar nicht mitbekommen.
Ja, okay. Genau. Plasma Mobile gibt es für so ein paar, ich glaube fürs OnePlus oder so. Also für 2, 3, 4 Telefone. Und kannst da drauf.
Gibt es denn da ein kommerzielles Interesse? Also
ja.
Zeichnet sich irgendwie ab, dass es einer nutzen will?
Nee.
Schade.
Nee. Außer, dass du dann sagen kannst, hey, du hast Plasma, also KDE auf deinem Telefon. Aber ich will es auf jeden Fall ausprobieren, wie es sich so anfühlt und so. Und ob es da dann schon angepasste Apps dafür gibt oder nicht.
Ja, ich meine, das könnte natürlich auch funktionieren, wenn das einfach auf dem Nexus zu installieren ist und es eine aktive Community gibt, die Apps dafür baut, dass es dann zumindest in den Linux-internen Kreisen eine gewisse Verbreitung findet.
Ja, muss man sehen. Ich meine, Ubuntu Phone ist ja jetzt auch noch nicht so wirklich durchgestartet.
Also. Es hapert meistens an der Hardware, oder? Mit dem man es gut benutzen kann. Und gerade weil wir technisch Interessierten dann doch lieber mit den Flagship-Modellen arbeiten wollen, einfach weil wir Performance auch in der Hand haben wollen und nicht nur im Computer auf dem Schreibtisch, dann scheitert es einfach daran, wenn das nur irgendwie so 3 Jahre alte Smartphones sind, wo ich es irgendwie draufgefrickelt bekomme. Da braucht man halt, um so eine Plattform zumindest mal in der Techie-Szene etwas zu verbreiten, braucht man direkt einen Plattformpartner, wo man auch angemessene Hardware mitliefern kann.
Ja. Ja. Also, wenn, dann sollte es halt ein gutes Gerät sein. Aber bei Ubuntu ist wohl auch ein bisschen buggy. Aber ja, das ist auch, dass die Geräte halt nicht wirklich performant waren, war ja auch so ein bisschen der Todesstoß für Firefox.
Ja, da habe ich mal die schöne Story gehört, dass die Firefox-Entwickler da wirklich debuggt haben ohne Ende und optimiert haben, und Richtung Go-Live haben die Firmen, die es vertreiben wollten, dann noch schlechte Geräte hergenommen, weil die noch sparsamer waren, um dann die Gewinnspanne ein bisschen vergrößern zu können, ja, und haben damit dem Firefox Mobile eigentlich wieder
versetzt, schon bevor es richtig angefangen hat.
Ja, genau, tragischerweise.
Ja, also Firefox Mobile ist mittlerweile schon weg. Bleiben noch so ein bisschen Selfish und Ubuntu und vielleicht ja Plasma Mobile. Also ich muss es mir mal angucken. Sie haben auch, also die KDE, 20 Jahre KDE, also neben dieser Timeline gibt es jetzt auch Partys, also man kann gucken, ob es eine Party in der Nähe gibt. Also hier in Tübingen gibt es zum Beispiel eine am 21. Oktober. In Karlsruhe gibt es eine, in Österreich, in mehreren anderen Städten gibt es welche. Also ich weiß, wir waren da damals ja auf, was waren es, 10 Jahre oder 15 Jahre? Ne, 10 Jahre.
Ja, 10 Jahre KDE-Event waren wir.
Also ich muss mich hier umdrehen,
cool.
Ja. Ich habe es ja hier hängen. Genau, 10 Jahre KDE, 10 Jahre Linux-Desktop. Conquer Your Desktop an der TAE Ostfildern. Am 13.10.2006 war das. Ich habe das ja hier hängen. Ab 9.30 Uhr. Mit KDE 4 blicken wir in die Zukunft. Mit neuen Innovationen und besseren Bedienbarkeit wird KDE künftig auch unter Windows und Mac OS X verfügbar sein. Naja, da sind sie immer noch so ein bisschen dran. Also, weil so richtig viele KDE-Sachen Und Windows
das hat halt nie so richtig überzeugt, weil niemand wirklich irgendeinen Vorteil darin gesehen hat. Und es war mal zwischenzeitlich, hatte ich dann mal gehofft, dass man den Camel oder den Contact, genau, was eine echt gut benutzbare Suite war, PIM-Suite, auch unter Windows und anderen Systemen nutzen zu können. Aber das ist halt leider nie stabil geworden.
Ja, genau. Ich habe es auch ein paar Mal probiert. Also ich gab ja dann noch Installer extra für Windows und sowas, aber so richtig, also die Leute verwenden halt immer noch Outlook. So. Gut, mittlerweile auch viele Thunderbird, ja, aber andere habe ich jetzt noch nicht gesehen, groß.
Irgendwie. Outlook ist schon ein beklagenswerter Platzhirsch. Ich meine, klar, viele Normal-User sind auch einfach weg vom Desktop, die machen es im Web oder haben auf dem Handy vielleicht noch eine Mail-App konfiguriert. Ja. Aber das ist, glaube ich, alles Richtung Web abgewandert. Die loggen sich irgendwo ein und checken ihre E-Mails. Und auf dem Business-Desktop ist halt in den allermeisten Fällen Outlook installiert. Leider. Das ist eine traurige Einfalt, die sich da breit macht.
Ja. Ja, ja.
Einfalt. Sagt man Einfalt oder Einfältigkeit?
So Einheitsbrei.
Egal. Einheitsbrei, ja. Genau.
Genau. Also wenn ihr Party machen wollt, könnt ihr mal gucken.
Das ist auf jeden Fall immer spannend, wenn man irgendwie ein bisschen Bezug zu den Projekten hat, die ganzen Leute, die dahinter stehen, mal live zu sehen und mit ihnen sich zu unterhalten und kennenzulernen. Gerade auch so jetzt auf der FrostCon wieder, habe ich wieder mal viele interessante Gespräche mit den Leuten geführt und die sind freundlich, offen und freuen sich vor allem auch mit den Leuten, die ihr Zeug benutzen, tatsächlich mal zu reden.
Ja. 2006, meine Güte, da waren wir noch so, da haben wir noch nicht mal lange studiert gehabt zusammen.
Nee.
Das ist krass. Das ist schon echt lange Zeit her. Meine Güte. Ja, und dann gibt's noch ein Buch, haben sie auch noch veröffentlicht, 20 Jahre KDE, wo mehrere Stories von verschiedenen Autoren. Ich bin noch nicht groß dazu gekommen, es durchzulesen, leider. So von über wie ging das mit dem Verein und wie wurde es gegründet und Leute zusammen und bladiblub. Also mehrere Autoren haben zusammen quasi was geschrieben. Ja. Also könnt ihr euch mal angucken, wenn euch KDE oder der Linux Desktop und die Geschichte und bladiblub so interessieren. Wenn nicht, dann ist auch okay. Also wenn ihr mit einem anderen Desktop zufrieden seid, ich will ja hier niemanden missionieren. Es ist halt irgendwie, als ich mit Linux angefangen habe, war halt KDE irgendwie der Desktop, weil...
Ah, das sah so super futuristisch aus. Das war, das erste Mal habe ich es gesehen, da gab es noch diese Computermärkte, wahrscheinlich gibt es sie immer noch, keine Ahnung. Es waren so Flohmärkte am Wochenende, Flohmarkt-ähnlich aufgezogen, wo einfach Computer-Hardware-Dealer sich in Hallen zusammengefunden, in so Stadthallen und so, zusammengefunden haben, um dann einfach die Hardware nochmal 3 Euro billiger als im Hardware-Shop in die Ecke zu verkloppen. Mhm. Und da konnte man zum einen super stöbern und gucken, was es so an Gimmicks und Spielereien gibt. Und auf einem dieser Computermärkte habe ich dann mal einen PC mit einem KDE-Desktop, mit einem sehr frühen KDE-Desktop gesehen. Und die hatten dann da ein relativ futuristisch anmutendes Icon-Set drauf. Und es sah einfach so cool aus. Und das war der Punkt, an dem ich gesagt habe, ich will Linux ausprobieren. Das ist meine erste Begegnung im KDE gewesen.
Ja. Ja, ich weiß nicht mehr wann, also es war auf jeden Fall, entweder war es KDE 1.0 oder irgendwas, damit habe ich halt damals angefangen, mit einer SUSE, SUSE 6.0, und ja, ist irgendwie, ich habe dann ganz, ganz lange mal LX.de verwendet, bin jetzt aber tatsächlich auf meinem Desktop, den ich die meiste Zeit verwende, also ich habe hier unterm Schreibtisch habe ich noch einen Ubuntu, nee, da ist auch KDE drauf. Kurz überlegt, ob der mit wenn er benutzt würde als Desktop, was er starten würde, aber ich glaube, der startet tatsächlich auch ein KDE. Ich glaube, da habe ich auch dann die Kubuntu-Pakete einfach drüber installiert. So, falls man sich mal wirklich an diesen Rechner setzen würde, eigentlich ist er ja nur mit der Datengrab, mit ButterFS und 6 Festplatten und bladiblub hier. Aber tatsächlich sind sonst alle Linux-Desktops, die ich verwende, ist immer ein KDE, weil ja, ist doch das, was...
Die gewohnte Umgebung.
Ja, das ist tatsächlich, und mit ab einem bestimmten Alter wird man ja dann immer, ich merke das total jetzt so langsam, ist man ja dann...
Man wird bequem.
Ja, man hat sich irgendwie dran gewöhnt und will einfach nichts Neues. Früher habe ich auch eine Menge Zeug ausprobiert, ja, und dann war immer das nächste wär cooler und die nächste Programmiersprache ist viel cooler und das nächste Projekt, was man gerade entdeckt hat, ist viel cooler, es ist alt und man muss es unbedingt verwenden. Und jetzt verwendest du halt so Zeug schon 10 Jahre und dann ist irgendwie, ja.
Naja, aber so eine Sättigung ist auch ein gefährlicher Zustand. Verpasst man nämlich irgendwann das nächste coole Ding.
Ja, klar, aber ich glaube, das ist echt so ein Altersding. Irgendwann ist man dann, will man dann nicht mehr. Also ich merke das schon langsam. Und das klingt natürlich, ja, man ist gerade so ein bisschen über 30. Klingt das schon irgendwie hart. Aber es ist, ich weiß nicht. Ja,
ich meine, der Mensch ist bequem an und für sich. Und letztendlich muss man ein bisschen, oder ist es erstrebenswert, ein bisschen dagegen anzukämpfen, um eben neugierig und wach und gelenkig zu bleiben.
Man ist halt dann mit dem Alltag so beschäftigt, dass irgendwie, ja, wie wir es ja vorhin hatten, man könnte ja mal wieder Haiku ausprobieren oder ReactOS, wäre schon ganz cool. Aber eigentlich hat man so zigtausend andere Sachen, die man viel dringender machen müsste. Und man ist halt nicht mehr im Studium, wo man einfach ewig viel, verdammt viel Zeit hat, Dinge zu tun. Ja.
Ja, oder irgendein Prof davon überzeugen kann, dass es total cool wäre, genau darüber die Semesterarbeit zu machen.
Ja, genau. Ja, genau. Da kann man sich wenigstens damit mal beschäftigen. Ja, richtig. Ja. Das, wäre.
Ja, ich habe die Tage noch mit jemandem geschrieben, der sich darüber beschwert hat, dass jetzt Bachelorarbeit schreiben muss und Thesis und ich habe nur gemeint, ich würde sofort tauschen. Einfach mal wieder in Ruhe auf ein Thema so tief konzentrieren, ohne dass, die üblichen Business-Umstände auf einen einwirken.
Ja. Ja, gut, genug geheult. Das war jetzt unser Mimimi der Woche, oder?
Du hast noch einen. Nein, ist, ja, ich, aber das kann ich hinten anstellen. Das ist, wir wollen es ja auch nicht zur Heulsendung verkommen lassen.
Ja, ich sehe schon, oh Gott, die alten Männer sitzen da und träumen von damals. Ich sehe schon die Kommentare vor mir.
Ich bin gespannt. Aber wenn wir jetzt schon sagen, die Vergangenheit 20 Jahre KDE, die Zukunft, wie wir nicht zuletzt in der letzten Sendung postuliert haben, ist Titzen.
Titzen! Wahnsinn.
Aha.
Titzen.
Ja. Es gibt schon wieder was Neues.
Ja. Es gibt jetzt Titzen Studio.
Hey, schade, dass sie sich beim Namen nicht ein bisschen mehr Kreativität haben einfallen lassen, anstatt einfach zu gucken, wie nennen die Jungs von Android das denn? Ach, Studio, ja, machen wir auch. Das ist schade. Und Android Studio ist, by the way, mittlerweile ist ja zumindest auf einer vernünftigen, gut benutzbaren IDE basierend. Hm. Und diese Screenshots von Titzenstudio sehen so aus, als wenn da einfach ein Eclipse drunter hängt.
Ja, was aus erwartet?
Merzen. man kann ja mal hoffen. Hoffnung stirbt zuletzt und so.
Nee. Wir hatten doch schon mal irgend sowas mit Studio genannt, aber ich suche gerade. Ja, Android Makeup Studio, genau. Ja. Bei Binäge wieder 52. Da war das auch schon. Wurde wahrscheinlich gerade Android Studio irgendwie kam halt raus. Und es war halt auch so, wow, Make-up Studio. Und jetzt macht Titzen das auch so. Also ist wahrscheinlich total der gute Move.
Und besonders Leute, die wirklich unbedarft sind, was Titzen angeht und so, wenn die dann einfach mal Titzen Studio hören, die könnten es auch mit was völlig anderem assoziieren. Ja.
Stimmt.
Was natürlich auch eine gewisse Neugier hervorrufen kann. Kann ja gewollt sein.
Hm? Stimmt, ja, haben wir sogar da. Android Studio basiert auf IntelliJ IDE. Siehste? Ist auch gar nicht.
Ja.
3 Jahre her. Ein bisschen über 3,5. Kannst du mal sehen. Ich wusste doch, wir hatten das damals, als es rauskam. Und jetzt schon wieder eine Studio-App.
Und jetzt ist es Eclipse, was drunter hängt. Schade, schade, schade.
Nee, das ist total der gute Move. Das ist.
Ah, du meinst, es ist konsequent, yeah. Ja?
Ja.
Ah.
Muss man heutzutage, wenn dann Eclipse, weil das ist die richtige Richtung. Was Neues entwickeln wäre auch blöd. Also, man muss schon auf den Marktführer setzen, sozusagen.
Not.
Ja, beruht natürlich auf der 2005er Version, ja, auf dem Mars. Ach ja. Ja, wird, also, wenn ihr jetzt für Tizen entwickelt, Tizen Studio.
Ja, lohnt sich ja. Also, gibt ja, letzte Folge hören, dann wisst ihr auch.
Genau, warum. Gibt ja Geld, Cash Monies. Ja, muss man drankommen. Viel komischer fand ich, dass du jetzt in Google Maps irgendwie auswählen kannst, dass du Pokémon suchen gehst.
Ernsthaft? Ja. Habe ich nicht mitbekommen.
Ich habe jetzt beim Google Plus, ich habe es gar nicht selber ausprobiert, aber du kannst jetzt, ja, wenn du sagst, du willst von A nach B, kannst du, wie willst du es machen? Zu Fuß, mit dem Zug, mit dem Auto, laufen, Radfahren, mit dem Rollstuhl oder willst du Pokémon fangen gehen? Geht wohl jetzt.
Okay, ja, konsequent. Gestern bei Apple waren Pokémons ja auch mit auf der Bühne und im Programm.
Okay. Ja.
Ja.
Habe ich nicht gesehen. Also früher mich diese Apple-Kinos ja interessiert, weil da einfach viel Neues rumkam und das war ja schon so eine Show irgendwie von dem Steve Jobs. Das war ja schon irgendwie geil gemacht. Mittlerweile interessiert es mich einfach nicht mehr. Ich habe heute Morgen dann mal kurz die Heise News gelesen. Ah ja, wasserdicht. Ah, okay. Kein Dings, Kopfhörer mehr, größer, weiter, höher, schneller. Okay, zwei ja. Kameras.
Ich habe es im Textstream, habe ich mitgelesen ein bisschen. Es war wohl wieder eine nette Show und
ja, wer will, kann sie sich ja angucken. Die kann man ja auch irgendwie immer runterladen danach noch. Gibt, glaube ich, einen Podcast. Also wie gesagt, früher.
Die arbeiten eher evolutionär zurzeit, denke ich, anstatt revolutionär zu sein.
Ja, ich meine, wenn du halt auch nicht mehr so einen Geist hast, der dich da in die Richtung pusht, dann ist es halt so. Also
ja,
du müsstest halt
ja, so auf der einen Seite Steve schon, zur anderen haben. Seite, was hätte Steve gemacht?
Das also, weißt du halt nicht. Weißt du nicht, vielleicht ja. Hätte er schon eine neue Gerätekategorie rausgebracht, die Probleme löst, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie hattest. Also wir wissen es nicht, vielleicht gäbe es ja gar nicht mehr das iPhone, vielleicht wäre das schon was völlig anderes, ja. Vielleicht hätte er auch schon extra die Datenbrille entworfen, wir würden alle nur noch so rumrennen, weil er hätte halt das so entwickelt, wie Google es nie geschafft hat, ja, weil Google Glass ist ja schon tot quasi. Vielleicht würden wir alle schon mit so einer Brille rumrennen oder mit irgendwas völlig anderem.
Ja, Google, das mit den Glasses ist tatsächlich ein valider Punkt, weil auch beim Smartphone war es ja so, dass sie es nicht erfunden haben. Sie haben es einfach richtig gemacht. Und die Google Glasses waren nicht gut genug auf der einen Seite und wahrscheinlich zu früh für ihre Zeit.
Ja.
Und
ich meine, meine Apple Watch, okay, sie verkaufen viel davon, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage mir so, oh, die Apple Watch, unbedingt, muss ich das haben. Bei so einem Google Glass-Ding, wenn es bezahlbar wäre und das geile Sachen tut, hätte ich das schon gern. Und vor allem, wenn es dann auch noch in meiner Brillenstärke wäre, da unbedingt. Also,
absolut.
Ich würde das gerne haben, aber gibt's halt nicht zu kaufen, weil halt niemand Visionäres da sitzt, der daraus ein geiles Produkt macht, was du irgendwie kaufen kannst.
Ja, wobei man auch bei den Smartwatches sagen muss, die Leute, die die Dinger wirklich nutzen, da sehe ich einen, die haben Mehrwert davon, dass sie das Ding am Handgelenk haben. Es gibt eine Menge Leute, die ich so zwischendurch denen ich begegne, die es einfach im Handgelenk haben und scheinbar, zumindest in der Zeit, wie ich sie dann beobachten kann, nicht so wirklich nutzen. Und dann gibt es halt auch die Power-User und letztere, für die ist es definitiv ein Mehrwert, ein geiles Gerät. Und dann kann ich es auch verstehen, dass die Leute begeistert davon sind.
Ja, aber es ist jetzt auch nichts, was irgendwie revolutionär gewesen wäre von Apple. Also es ist, sie haben halt irgendwie, alle hatten schon Uhren, ja. Dann
noch nicht, aber es ist ein Schritt mehr zu diesem Ubiquitous Computing. Es ist allgegenwärtig, es ist noch die Schwelle hin, es zu benutzen, ist noch geringer als beim Smartphone. Es webt das Ganze noch mehr in den Alltag ein. Das ist der Knackpunkt, denke ich.
Ja gut, aber da wäre halt so eine Brille oder was weiß ich, wie gesagt, vielleicht, wenn Steve Jobs noch da wäre, wäre es schon, wie gesagt, es wäre halt irgendein Gerät, was wir schon längst hätten. Was wir noch gar nicht wussten, dass wir es eigentlich brauchen. Das kann schon sein, dass er da noch die richtigen Zugänge gefunden hätte, die Apple halt ohne so einen visionären, anstrengenden, quälorenten Quengeltypen nicht findet. Da ist halt jetzt ein Businessman oben an der Spitze. Ich meine, bisher funktioniert es gut, aber es gab auch schon mal einen Businessman, der hat Apple bis kurz vor die Pleite oder bis zur Pleite getrieben. Also, ja.
Das stimmt, das stimmt.
Also, ich meine, und
dafür haben sie jetzt ein ganz schön dickes Polster. Und ich glaube,
das dauert
mit der,
eine Weile. Gut.
Das dauert eine Weile und mit dem Ökosystem, was sie sich geschaffen haben, haben sie auch jetzt erstmal eine Menge Freikarten, um sich neu zu positionieren.
Klar, klar, die können auch ein paar Milliarden Steuern zahlen und das wird einfach nicht auffallen. Durchaus, ja. Bisher, ja. 5 Jahre oder wie lange sind wir schon ohne Steve Jobs? Keine Ahnung. Funktioniert es ganz gut, aber ja, aber auf ewig funktioniert es halt auch nicht. Naja, gucken wir mal. Was gibt's noch? Gibt's noch was Neues? Oettinger der Woche. Hast du noch hier ein Oettinger? Ja. Was hatte der Herr Oettinger gemacht? Unser was?
Der Herr Oettinger,
Digitalkommissar, unser, oder wie war das?
Unser Lieblingsdigitalkommissar in der EU. Das ist doch das ist dieser Politiker, den man in Baden-Württemberg nicht mehr haben wollte.
Ja.
Und den man dann in die EU abgeschoben hat, anstatt ihn in den Ruhestand zu schicken. Und jetzt leiden wir darunter immer wieder aufs Neue. Und er war ja auch derjenige, der mir den Sieg für die Netzneutralität so ein bisschen versalzen hat, weil er dann auf einmal meinte, ja, ach, wir können aber hier das mit dem Leistungsschutzrecht mal kurz ausweiten, weil das ja so nicht erfolgreich ist, machen wir es einfach noch ein bisschen krass.
Genau, weil Lex Google nicht so funktioniert, ja.
Naja, und jetzt hat er da noch einen draufgesetzt und ironischerweise in einem Tweet einen Artikel in einer Zeitung verlinkt, in dem dokumentiert wird, dass er sagt, dass das Verlinken von Überschriften und Indizieren von Texten soll Geld kosten für alle und für lange. Hm. Wieder ein Schritt mehr zum wir machen das Internet kaputt.
Ja, es
und dabei dann halt noch der Irrsinnsglaube, dass man damit den EU-Binnenmarkt irgendwie vor der Übermacht anderer Technologieriesen schützen könnte oder sowas. Hm.
Ja, ja.
Es wird spannend, wenn dann einfach die großen Newsportale Apple und viel wesentlicher natürlich Google einfach sagen, EU-Markt machen wir dann halt nicht mehr. Alles klar.
Naja, ich meine, bisher machen sie es ja auch schon so. Also ich meine, die nicht mitmachen, die werden halt nicht verlinkt oder halt nur noch die Überschrift. Aber wenn jetzt auch noch die Überschrift dann auch noch unter ein Leistungsschutzrecht fällt, dann ach. Ja, nee, macht nie so Spaß, dieses Internet.
Ja, das Internet schon, das, was
die Politiker
veranstalten. Nicht cool. Nicht cool.
Ja, wir sind halt auch so, wir müssen unsere einheimische Wirtschaft schützen und statt irgendwie innovativ zu sein, baut man halt irgendwelche Konstrukte, die nicht gut durchdacht sind, die allen nur Ärger bereiten. Also was, dieses Leistungsschutzrecht in Deutschland hat, wie viel Millionen hat es schon gekostet und wie viel hat es eingebracht? So irgendwie haben die nicht über 1 Million ausgegeben und haben irgendwie 200.000 eingenommen oder du so denkst, ja, das lohnt sich ja total. Also wow.
Mhm.
Musst du erstmal Strukturen aufbauen, dann gibst du Geld für Werbung und Klagen aus und dann kommt irgendwie nix bei rein, wo du denkst, ja, super Geschäftsidee.
Man hat ja aber die Strukturen aufgebaut und manchmal geht's ja nur darum in der Politik.
Genau, man hat Leute und Lohn und Brot gebracht, also von daher ist Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen total gut. Ja, aber nicht nur EU-Politiker sind irgendwie total gut drauf.
Nee, leider auch Innenminister. Und über den habe ich ja auch schon
Und du meinst
beim
unser nächster Kanzler.
Der ernsthaft? Hat das irgendwer ins Gespräch gebracht?
Immer. Also de Maizière wird immer so heimlich als also viele andere Leute gibt es ja nicht mehr.
Und da wundert sich noch ernsthaft jemand, dass die Leute nach Alternativparteien sich umschauen?
Tja.
Es ist einfach nur bitter, was da auf der politischen Bühne passiert. Wir wollten nicht mehr so viel rumheulen, aber der de Maizière möchte jetzt doch einfach mal das mit dem Big Data für alles zulassen und unabhängig von der Zweckbindung und damit ganz im Speziellen einfach auf Basis von Big Data das Scoring ermöglichen und für alle, die da nicht ganz im Thema sind, dabei geht es darum, euer Kreditrating, was insbesondere unter dem Namen von der Firma Schufa häufig bekannt ist, bewerten zu lassen. Das heißt, es wird dann in dem Modell möglich sein, alles, was im Internet zu finden ist, zu eurem Namen in ein Scoring einfließen zu lassen und darüber werden dann Algorithmen entscheiden, zu welchen Konditionen ihr zum Beispiel Kredite bekommt oder zu welchen Konditionen ihr Konten bekommt. Und das Ganze ist natürlich höchst fragwürdig, weil die Quellen, aus denen die Daten stammen, nicht offengelegt werden müssen, weil das Zustandekommen der Scorings nicht transparent ist, weil man, wenn man ein schlechtes Scoring hat, keine Möglichkeit hat, zu erfahren, warum und etwas dagegen zu tun. Insbesondere dann, wenn es unberechtigt ist, ist es natürlich höchst ärgerlich. Ja, aber unser lieber Innenminister ist völlig überzeugt davon, dass es eine gute Sache ist, dass man diese Scoring-Verfahren ohne so enge Zweckbindung durchgehen lassen kann.
Genau, dass dann jeder einfach immer erstmal so eine Abfrage macht und wenn du dann halt schlechte Werte hast, dann kriegst du halt nichts mehr auf dieser Welt. Das macht's total gut.
Ja.
Ach Mensch.
Ach Mensch.
Wir wollten doch positive, gibt es nicht irgendwas Positives?
Ja, doch, doch. Wir haben doch davon gesprochen, dass so ähnlich wie die Frostcon.
Ja.
Da sind wir darauf gekommen, dass es so richtig große Linux-Tage nicht mehr gibt. Ich bin darauf gestoßen, dass es doch bald wieder einen gibt. Und zwar in Kiel gibt es die Kieler Open Source und Linux-Tage am 16. und 17. September.
Also demnächst sozusagen.
Demnächst, genau. Übernächste Woche. Also, nein, übernächstes Wochenende. So. Ja, es ist für mich leider halt zu weit weg.
Zu weit ich oben. Genau. So. Sorry, Kieler. Es ist bestimmt total super schön da und das mit dem Wasser und ich mag Wasser. Aber es ist so weit oben.
Da auch immer noch Sommer ist, wird sich das auch total lohnen. An der Ostsee, das wäre eigentlich so ein ganz schön guter Plan. Schade, dass ich schon verplant bin. Ich wünsche den Leuten, die hingehen können, auf jeden Fall viel Spaß. Kiel ist auch ein schönes Städtchen. Lohnt sich mal.
Ich war tatsächlich noch nie da, aber also wir haben, Radio Tux war auch schon mal auf den Kieler Linux-Tagen, ich glaube auf den ersten oder zweiten oder sowas damals, aber ich war damals nicht mit, von daher, ja, wie gesagt, wenn man noch Student ist und einfach auf jeden dieser, oder fast jeden dieser Tage gehen kann, ich war früher echt auf fast allem, wie gesagt, Kiel habe ich nicht geschafft, aber sonst irgendwie alles, egal ob Augsburg, Chemnitz, Frostcon, da gibt es zigtausende, ja.
Einfach mal was von der Republik sehen.
Genau, das ist genau. Einfach sehr cool, im Zug durch die Gegend fahren. Ich hatte ja auch eine Bahncard 100. Ich bin ja echt dann überall gewesen einfach. Ist leider nicht mehr drin so heutzutage. Auch die UboCon. Dieses Jahr gibt es eine UboCon Europe. Also bisher war das immer so eine deutsche Ausgabe, die auch immer in einem anderen Städtchen war. Ich glaube, letztes Jahr war ich nicht, habe ich es glaube ich nicht geschafft. Vorletztes Jahr war es in Heidelberg. Da war ich da. Und jetzt wollen sie auf jeden Fall eine europäische Ausgabe davon machen. Da ist jetzt das Programm fertig und die ist im November, am 18. bis 20. November im Unperfekthaus in Essen. Unperfekthaus in Essen ist auch total tolle Location. Also wer da noch nicht war, sollte da auch mal vorbeigehen, weil da sind halt mehrere verschiedene Projekte, auch immer wieder Veranstaltungen, sowohl Open Source als auch irgendwann kulturmäßig ist da schon ein nettes, kreatives Örtchen sozusagen. Ja, da gibt es auch den Knopf, wenn es den immer noch gibt, wo man das Internet ausschalten oder resetten kann. Total cool. ja, also die wird dieses Jahr da stattfinden und richtet sich diesmal so, deswegen wahrscheinlich auch Essen, also Ruhrgebiet, an europäische Ubuntu-Anwender. Ja. Und wird auch von der Canonical CEO-Ine Jane Silver eröffnet. Von daher, ja, könnte ganz spannend sein. Wäre vielleicht auch noch was für euch. Ansonsten ist natürlich LinuxCon und ein ContainerCon ist Anfang Oktober in Berlin. Also LinuxCon Europe. Ja, ist schon noch eine Menge los, sozusagen. Gut. Also wer irgendwo hingehen will.
Kann, immer wieder und immer mehr.
Möchte, kann, soll, möchte, darf.
Austausch. Soziale Interaktion ist nicht so schlimm, wie es sich anhört.
Okay. Ja.
Und Face-to-Face-Diskussion ist manchmal doch noch angenehmer, als im Internet Foren zu lesen. Schwer vorstellbar, aber macht manchmal doch Spaß. Ja, zu einem völlig anderen Thema.
Ja.
Ich weiß nicht, ich habe es nicht ganz auf dem Schirm, ob da schon drüber gesprochen worden ist bei Binärgewitter.
Sagt mir nichts.
Aber Google hat jetzt die Family-Funktion für den App Store freigeschaltet. Also endlich,
das,
muss man sagen.
Was Apple auch schon eine Weile macht, dass du irgendwie, du kaufst eine App, kannst dir aber dann auch bei Kindern, Frau, Freundin,
genau,
zusammen.
Alle, die dann in deiner Family sind, da kannst du, die können die App dann auch installieren. Insofern die App das erlaubt hat.
Ah, okay.
Und das Premium-Unlock-Feature kein In-App-Purchase war. Das ist eine Feinheit, die mich jetzt schon zweimal gestört hat.
Ja, ja. Weil ich habe nämlich auch, ich habe den Mail-Client, den ich zum Beispiel nutze, der ist auch nur über In-App in eine
ist Pro-Variante. Ist das der K10-Mail?
Ja, genau, Catmail.
Echt?
Ja.
Ist das, ist das ein...
Genau.
Ah nein, hier, guck mal, der Katen? Ah, der Katen,
nee, Katen
ist ein
gibt's
anderer.
Noch, genau. Es gibt Katen, genau. Und es gibt Catmail. Genau. Ich habe beide gekauft, aber den Catmail habe ich über In-App-Purchase gekauft und den gibt es auch so nochmal als Pro-Variante. Aber ich habe halt die Variante gehabt und sie dann getestet und dann irgendwann die 5 Euro für die fürs Freischalten.
Habe ich auch. Mir war nicht mehr bewusst, dass der In-App ist. Ja, genau. Das ist sehr schade. Es ist von manchen Entwicklern zu hören, dass sie wohl schon gehört hätten, dass es da ein Workaround geben soll irgendwann. Mhm. Da bin ich mal gespannt. Aber nee, okay. Ich habe hier K-Admail bei mir als K-Admail Pro als separate App.
Ja, ja, genau. Wenn du es als separate App gekauft hast, gibt es die zwei Varianten. Du kannst entweder
so.
Separate App kaufen. Ich hatte das aber halt schon alles eingerichtet und gedacht, ja, funktioniert so gut für mich. Dann über, was sonst hättest du ja alles nochmal anlegen müssen. Sonst hättest du die App löschen müssen. Hättest du die andere App kaufen müssen. Und hättest deine ganzen Kontakte, Accounts
exportieren, neu, importieren, ja.
Bla, wollte ich nicht. Ja. Deswegen habe ich da über In-App-Purchase gekauft.
Ja. Ja.
So, wie funktioniert dieses Family-Ding jetzt?
Du hast im App-Store unter Einstellungen, hast du bei deinen Kontoeinstellungen jetzt ein Icon Family oder Familie auf Deutsch. Und dort kannst du Familienmitglieder verwalten und dann Leute einladen. Bis zu fünf andere kannst du einladen. Und die können dann wiederum deine Apps, bei denen du es, genau, es gibt drei Möglichkeiten. Die App muss es erlauben und, genau, ist eine In-App-Purchases werden nicht geteilt. Und du kannst nochmal in deinem eigenen App-Store bei Apps, die du gekauft hast, deaktivieren, dass sie die für die Family verfügbar sind.
Mhm. Ich sehe es nicht. Bei Einstellungen... Da sehe ich nur meine Geräte. Konto vielleicht?
Konto, ja, ja, genau, bei Konto, nicht bei Einstellungen. Konto.
Ah, und dann für Familienmediathek registrieren.
Nee, Familienmediathek? Achso, muss man, ja, das kann sein, das ist der Icon. Ich weiß nicht mehr, wie das genau hieß, als ich es registriert habe. Ich sehe da jetzt einfach nur Familie.
Sieht man auch seinen Bestellverlauf, was man also gekauft hat.
Ja,
okay.
Woran Google sich so alles erinnert.
Ich war hier noch
jede
nie.
App, die du mal installiert hast.
Ah, und genau, da steht zum Beispiel Upgrade Catmail über die Catmail App. Aber da steht nicht mehr, was es gekostet hat damals.
Genau, und das ging halt komisch. Bisher vornehmlich für die Mediathek-Inhalte, also für Musik und Filme und das Zeug. Mhm. Und seit kurzem haben sie es jetzt auch tatsächlich aktiviert für Apps. Was endlich ein kleines Aufschließen zum Apple App Store ist.
Okay.
Ja, gut. Da habe ich mich sehr darüber gefreut, dass das jetzt auch auf dieser Plattform funktioniert. Das ist gerade auch für die ganzen Skeptiker aus der näheren familiären Umgebung, die sagen, oh, so viel Geld will ich für Trieber nicht ausgeben. Die haben
ist ja jetzt billiger.
Mehr. Ja, genau. Billiger. Zum einen ist es jetzt billiger und zum anderen über die Family-Funktion ist es sogar kostenlos.
Oh Gott. Okay. Ja, gut. Ja.
Genau. Nutzt du das Family Feature auf der anderen Plattform denn?
Ihr bringt nichts. Habe ich mal eingeschaltet, aber bringt nichts. Ich habe niemanden, der sonst da ein entsprechendes
Gerät. Nur ein Gerät
hätte.
Im Haushalt. Okay.
Hätte. Es geht aber bei Android genauso. Ich habe niemanden in meiner Family, der ein anderes Android-Gerät hätte. Das ist ein bisschen, ja. Nee, also da gäbe es noch jemanden, aber der hat halt so ein altes iPhone, dass es da nicht geht. Von daher ist das bei der Plattform nicht möglich und bei Android habe ich niemanden. So. Ja. Kann ich also keine Erfahrung berichten. Ich habe tatsächlich bei Google auch keine Musik gekauft oder so. Weil das mache ich alles über Amazon. Bei ja. Amazon gibt es aber nicht sowas, oder? Das wäre eigentlich noch geschickt.
Das weiß ich nicht. Da, auf der Plattform bin ich tatsächlich.
Ich meine, die haben ja auch einen App Store und so. Die müssen sowas auch noch. Kann man jemand eine Petition? Egal. Die brauchen sowas auch. Die brauchen sowas auch. Wenn die sowas nicht schon haben und ich habe es einfach nicht entdeckt. Aber es ist auch nicht so tragisch irgendwie. Aber gut zu wissen, dass es jetzt auch geht. Also nicht nur mit Musik, Filme, Serien, sondern halt auch mit den Einkäufen.
Ja. Nettes Feature. Genau.
Udi. Haben die sowas jetzt auch. Okay. Dann Mimimi.
Wollten Mimimi. Nicht. Ja, ein bisschen rumheulen. Na gut, zum Schluss noch. Nur kurz. Der Thunderbird ist ja ein echt schönes Mail-Programm.
Ja.
Also, ja. Also. Alle Plattformen funktioniert, ist gut.
Mhm.
Ja, es sei denn, also zunehmend habe ich das Problem, da ich das Gefühl habe, meine Mailboxen werden einfach zu groß.
Wie, sind sie nicht unter 19 Gigabyte? Also ich, wenn ich meine hier angucke, das ist unglaublich.
Ich stelle halt mittlerweile fest, dass es total gut wäre, wenn das Suchen-Feature zum Beispiel per Default nur in den letzten 3 Monaten suchen würde. Und erst dann, wenn ich sage, nee, such mal komplett oder in einem Jahr mehr in der Vergangenheit oder sowas, dann noch mehr. Aber dass der dann gibst du ein Suchwort ein und dann listet der als erstes so Suchergebnisse, die von vor 5 Jahren sind. Und dann denkst du dir, scheiße,
ja, manchmal will man das,
wirklich
aber
meine
eigentlich
Box mal aufräumen.
Ja, nee, ich räume auch nie auf. Ich habe da ja auch noch so Mails von anno dazu mal, also von 99, habe ich ja noch tatsächlich Mails irgendwann mal.
Die stören ja auch nicht. Und in manchen, es gibt ja so spezielle Ordner in so einer IMAP-Box, da will man auch nichts raussortieren. Das ist gut, dass da alles drin ist. Zum Beispiel alles, was man versendet hat.
Ja.
Ja, ja. Das ist zum Beispiel vor kurzem habe ich mit meiner Abi-Stufe was organisiert. Das war total gut, dass er die Mails vom letzten Treffen
noch hatte.
Noch alle drin war. Da konnte ich nämlich einfach dann darauf aufbauen. Und wenn man das jetzt alle 2 Jahre zum Beispiel komplett aufräumen würde, dann hätte ich die nicht mehr zur Hand gehabt. Nein, nein, das ist so ein bisschen persönliche Historie zu haben, ist gut. Deswegen sollten die Mail-Programme bitte lernen, damit umzugehen, dass diese Mailbox noch groß sein können.
Ja, ja, also ich wollte jetzt gerade mal gucken, wie groß meine ist, aber so auf die Schnelle finde ich es auch nicht. Aber ich kann mal gucken, wie ist es, Thunderbird? DUHS, 18 Gigabyte. Sind meine Mails hier.
Speicherplatz kostet halt nichts.
Ja, und vor allem hast du halt auch, also ich habe jetzt hier 2 Laptops auf Arbeit nochmal, einen Desktop-Rechner, das, und überall sind halt die Mails mit 18 Gigabyte. So.
Ja, alles schön synchronisiert überall hin.
Ja, mein gut, wenn mich mein IBM-Server jemals verlassen sollte, ja, ist redundant gespeichert. So.
Immerhin das, ja.
Könnte man wahrscheinlich wieder hochladen von irgendwo.
Aber. Ja, wobei das finde ich auch das Erstaunliche beim Thunderbird, das ist ja, der hat ja eigentlich alles runtergeladen. Wenn man dann mal kein Internet hat, ist er aber nicht in der Lage, das, was er gespeichert hat, einfach anzuzeigen. Nein, der besteht dann darauf, dass er eine Internetverbindung hat.
Echt?
Vielleicht mache ich auch was falsch.
Nee. Der sagt es dann zwar einmal, aber dann kannst du sagen, dann mach halt offline. Dann mach offline und dann ist okay.
Work vielleicht offline. Soll ich mal etwas aggressiver diesen Offline-Modus zwischendurch bei einer schlechten Verbindung oder so einfach einschalten. Da muss ich mal mit rumspielen. Muss ich mir vor allem in der entsprechenden Situation, muss ich mich dran erinnern.
Do you want to to download messages for offline use before you're going offline. Was? Welche? Du hast du nicht schon alles? So.
Genau, damit sind wir wieder bei der schlimmsten Hinweisbox auf meinem Computer. Festplatte ist fast voll. Die würde ich damit wahrscheinlich provozieren, wenn ich da jetzt sagen würde, ja, bitte synchronisiere alles.
Ja, wie gesagt, meine ist auch nicht groß und dauervoll und Thunderbird sind 18 GB, aber vor allem, ich verstehe auch nicht, ich habe auch so ein Adress-Dingsy von Thunderbird, was auch irgendwie über einen Gigabyte hat. Ich frage mich, was der da macht.
Adressen? Über einen Gigabyte? Du kennst sehr viele Leute, Ingo.
Nein, das ist ja der Witz. Ich verstehe es nicht. Da ist so ein File, das ist riesengroß.
Adressbuch. Ja, Adressbuch ist auch so eine Geschichte. Ich glaube, da muss ich mich mal drum kümmern, dass das ist mit dem macOS Adressbuch gekoppelt. Alles klar, das erklärt, warum da so viele drin sind. So viele vor allem, die ich noch nicht aktiv in diesem Kontext gepflegt habe. Immer wieder eine neue, unendliche Weiten, diese Computer.
Immer wieder unendliche Weiten, ja. Jetzt wollte ich gerade nochmal gucken. Ich wollte gleich noch einen Pick draus machen. Aber ich finde es gerade nicht, wie das Programm heißt. Ich habe es hier dummerweise auf dem Rechner nicht drauf. Rede mal weiter, machen wir weiter. Vielleicht finde ich es gleich noch.
Weil such denn nach einem Mailprogramm oder nach was?
Programm? Nee, nach einem Programm, was dir anzeigt, wie groß Dateien sind auf deiner Festplatte und dann kannst du so mal durchklicken.
Für die Kommandozeile ist ein sehr gutes, sehr schnelles Programm NCDU. Das ist DU, ist einfach Disk Usage.
Ja.
Das ist die simpelste Variante davon. Und NCDU steht für N-Curses, für dieses textbasierte Widget-Set oder ja die Library, womit man Fenster auf Text malen kann, im Text. Und das ist wunderbar, weil der scannt einen Verzeichnisbaum und dann kann man da durch wandern und explorativ sich anschauen, was denn eigentlich wirklich viel Platz frisst. Mein Problem dabei ist, dass ich weiß, was statisch viel Platz frisst. Und den Bereich möchte ich auch ganz gerne so lassen. Da arbeite ich immer wieder mit, deswegen ist das okay. Was mich mehr stresst, ist, sind Dinge, die mal plötzlich wachsen. Das heißt, ich brauche eigentlich ein Tool, was mir sagt, in den letzten 48 Stunden hat diese Datei oder hat es in diesem Verzeichnisbaum am meisten Zuwachs gegeben. Mhm. Sowas bräuchte ich, dass ich einfach weiß, aha, meine Festplatte ist jetzt im Vergleich zu vorgestern, wo ich das letzte Mal 8 GB freigeräumt habe, aufgefüllt worden von dem und dem Programm. Das ist wesentlich schwieriger rauszufinden, als die größten Platzkonsumenten zu identifizieren. Und leider gibt es auch keinen einfachen Dateisystem-Hook. Es ist eben was komplexer, was da auf dem Dateisystem passiert, als dass man das mal kurz mittracken könnte.
Ja, ich bin jetzt gerade immer noch dabei beim Gucken. Also ich habe herausgefunden, wie das Programm heißt. Ist das
ein UI-Programm?
Ja, es heißt Kodierstat. Früher gab es, hieß es KDE oder Kodierstat. Ist jetzt quasi eine neue, ja, sie haben es nochmal umgeändert, neu geschrieben, ein paar Abhängigkeiten von KDE weg, halt nur noch Qt basierend. Und jetzt installiere ich es hier auch mal.
Ist das mit dieser lustigen
Quadranten-Visualisierung? Ja, genau.
Das war
genau.
Doch früher mal im Conqueror, in dem Dateimanager drin.
Ja, genau. Ja,
das habe ich auf dem KDE auch sehr viel benutzt.
Genau, und da gibt es jetzt seit, weiß ich nicht, einem halben Jahr oder so, gibt es eine neue Version. Das Kodierstat ist jetzt quasi nicht mehr, hat jetzt nicht mehr so viele KDE-Abhängigkeiten, sondern eben nur noch Qt und geht relativ schnell über deine Dateien drüber und zeigt dir dann halt schön immer noch so eine bunten Kästchen an und du kannst die halt alle anklicken und siehst, was wieder groß ist auf deinem System und was Platz wegfrisst. Und genau, und es gibt hier eine, unter Thunderbird gibt es eine Global Message DB SQLite, die ist 2,1 Gigabyte groß.
Das ist wahrscheinlich der Search Index.
Was macht das Ding?
Das indiziert alle deine Mails, damit du, wenn du nach irgendwas suchst, es schneller finden kannst und nicht 2 Stunden auf ein Suchergebnis warten musst.
Das ist irgendwie.
Das klingt ganz arg nach Index.
Klingt irgendwie strange.
Ja, aber das ist genau so ein Komfortfeature, was man haben will.
Ja, genau. Das willst du haben. Und dann habe ich hier noch Migration unter Adressbuch, irgendwie was auch groß ist. 700 Megabyte, wo ich auch denke, warum? Was tut das? Was habe ich da von wem nach wohin migriert? Ich blick's nicht. Also es gibt so ein paar Dateien, die einfach sind saugroß und Thunderbird macht Dinge, tut Dinge damit. Und dann hat es natürlich noch viele, zigtausend viele kleine Dateien, dieses Thunderbird. So, jetzt habe ich auf jeden Fall Codierstat noch installiert hier auf
System. Ja, eine nette Alternative zu Codierstat oder auch zu NCDU, wenn man denn nicht auf der Kommandozeile arbeiten möchte, ist JDisk Report. Das ist ein kleines, aber feines Java-Tool. Es braucht halt leider Java. Für alle, die das nicht mögen, ist hier die Show zu Ende. Für alle anderen, es ist auf allen Plattformen verfügbar, Windows, Mac, Linux und wo auch immer Java sonst so läuft und man eine UI hat. Und es tut genau das gleiche wie NCDU. Es scannt einen Verzeichnisbaum und zeigt einem noch ein bisschen schöner als NCDU in Kuchendiagrammen dann an, was denn am meisten Platz verbraucht. Und dann kann man dort auf einer grafischen Oberfläche und schön sortiert, so mit Top 50 und so, herausfinden, was denn den meisten Platz verbraucht. Auch da fehlt das Feature, dass ich zum Beispiel zwei Snapshots nehmen könnte und die gegeneinander vergleichen. Vielleicht habe ich irgendwann noch mal ein Wochenende Zeit und schreibe es mir selbst.
Ja.
Aber auch mit den Snapshots ist das Problem, dann muss man die Snapshots ja entweder automatisiert nehmen und verbraucht sehr viel Platz, um diese Snapshots zwischenzuspeichern. Oder man muss sehr analytisch vorgehen, um so Platzfresser zu identifizieren. Und das ist eigentlich nicht das. Ich möchte, dass es nebenher läuft und mir dann sagt, hör mal, in den letzten zwei Tagen hat da der Tomcat, der hier übrigens, den er für die Entwicklung braucht, nebenbei läuft, so viele Temp-Dateien und Log-Dateien geschrieben. Ja,
guck da mal nach. Ach scheiße, diese Git-Repos sind auch scheiß groß.
Dann das aber nur, wenn Leute da zu viele Binärdateien einchecken.
Ja, es ist eins, wo viele Binärdateien drin liegen. Ja, da ist die Pack-Datei ist irgendwie auch über 3 Gigabytes groß.
Ja, ein Tipp in dem Kontext ist, dass man, wenn man nicht die ganze Git-Historie braucht, das brauchen die meisten Leute zur täglichen Arbeit mit ihrem Repository tatsächlich nicht, da reichen dann meistens die letzten 3 Monate, man muss keinen vollständigen Clone eines Git-Repositories machen. Man kann auch nur einen Teil der Historie klonen, zum Beispiel die letzten 3 Monate, was dann den lokalen Speicherplatz deutlich minimiert. Insbesondere, wenn zu Beginn des Projekts jemand meinte, ein VMware-Image einchecken zu müssen, dass dann jemand anders 2 Wochen später aufgefallen ist, der es wieder rausgenommen hat, aber leider nicht komplett aus dem Repository entfernt hat, sodass es so in der Basismasse immer noch drin hängt, dann kommt man sehr schnell dazu, dass man nicht die komplette Historie klonen möchte.
Okay.
Da kann ich auch mal gleich in die Shownotes
was reinschreiben,
genau.
Ja, ist vielleicht ganz gut. Können wir es auch nachträglich machen? Also kann ich auch sagen, ja, nee. So.
Du kannst nachträglich,
ich habe es schon mal geklont,
leider
aber
nicht vergessen. Ja, du kannst aber, wenn du so ein
okay, dann müsste ich es löschen und neu auschecken.
Genau. So einen leichten Klon gemacht hast, den kannst du vertiefen. Vertiefen geht,
okay.
Abflachen glaube ich nicht.
Okay, aber ist schon mal gut zu wissen. Dann könnte ich das tatsächlich bei dem Repo mal machen, weil da, wie gesagt, ziemlich viele Binärdateien auch drin liegen und brauchen wir nicht alle. Okay, wieder was gelernt. Und hier ist mein Codierstat, das ist auch durchgelaufen. Viele große Dateien. Aber fies ist natürlich auch so Steam, ja.
Oh ja.
Ich sehe hier, das Fall ist auch 3,6 Gigabyte groß, was du dir da runtergeladen hast und dies und jenes. Also Steam ist hier tatsächlich, 14 Gigabyte groß. Na dann, schön. Sollte ich hier auch mal runterlöschen von der, oder zumindest irgendwelche Spiele, die ich selten spiele, brauchen. Hier auch nicht auf der Festplatte rumgammeln. Aber ich meine, solange man es noch hat, gell?
Eben. An so Tools kann man aber sehr schön auch den Unterschied zwischen einer SSD und einer klassischen Festplatte veranschaulichen, wie schnell 500 Gigabyte auf einer SSD analysiert sind und wie lange es braucht auf einer klassischen Festplatte.
Ja, das ging jetzt echt schnell. Also ich muss es ja sogar noch installieren. Ja.
Mhm.
Repository aktivieren, installieren, dem Repository vertrauen und dann anwerfen. Und ja, das ging schnell. Also er hat es schnell durchgezählt. Und ich meine, die SSD muss scheinbar eine 256er sein, ist mit, ja, also fast 200 Gigabyte sind belegt und der ist da schnell durchgerattert. No. Ja, also wenn ihr mal wieder aufräumen wollt oder einfach nur wissen wollt, warum so viel Platz rumliegt oder verbraucht ist, dann ist das vielleicht ein Tool für euch oder sind die Tools, die wir gerade vorgestellt haben, was für euch. Okay, dann hast du noch einen Pick?
Ja, einen Pick, um eigene E-Books zusammenzuklicken. Und zwar ist das ein Browser-Plugin für Chrome und Firefox und Opera. Das ist, arbeitet als sogenannte Web-Extension. Und das ermöglicht Seiten oder Dinge, die man im Internet findet, also auch so Paragraphen, also eine Auswahl im Browserfenster, als E-Book zu speichern. Und dabei kann man auch Add Page as Chapter oder Add Selection as Chapter machen, sodass man letztendlich so eine Themensammlung sich zusammensuchen kann und das in einem E-Book, es ist erstmal ein EPUB, bündeln kann und das dann entweder einfach ablegen kann als Archiv oder weitergeben kann oder vielleicht sogar, wenn es eine wirklich gute Compilation ist, veröffentlichen kann, wobei man da über das Copyright nachdenken sollte.
Genau. Inverkehrsbringung.
Genau, in der README ist das alles wunderbar geschrieben. In der README steht für Besitzer eines Kindles auch drin, wie man das Ganze dann mit Hilfe von Calibri noch in ein Mobi umwandeln kann. Was dann natürlich der perfekte Zirkelschluss eigentlich ist, wenn man Recherchen gemacht hat, sich zu einem Thema viele interessante Artikel und Internetseiten zusammengesucht hat und sich dann denkt, ich will jetzt aber echt nicht den ganzen Tag vorm Rechner verbringen, um das Zeug zu lesen. Ich habe da doch ein Kindle liegen. Und dann speichert man das also alles in ein E-Book, transferiert es auf den Kindle und kann da gemütlich lesen. Gleiches natürlich auch für andere Lesegeräte, die EPUB oder Mobi verstehen, was mittlerweile fast alle sein dürften. Eins von beiden kriegt man schon gelesen. Und dann kann man sehr bequem lesen, ohne an einen Browser gekoppelt zu sein.
Okay. Ja. Gut. Dann, ich habe keine Picks sonst.
Keine Picks, ja, du hast ja gerade subversiv schon den Q-Dürstart genau reingepickt. Wir können die runterschieben.
Zwischendurch. Nee, ist schon, passt schon. Ja, dann war's das bis zum 20. Oktober. Erstmal von uns sozusagen.
Mhm. Erholt euch gut, schönen Herbst.
Schön. Wir sind doch noch im Sommer. Es ist der Sommerurlaub.
Ja, richtig. Aber wenn wir wiederkommen, dann sind wir ganz arg an der Grenze zum November. Und November
ja, ja.
Rain.
Ja, nee, hier ist auch schon, die Blätter fällen schon von den Bäumen. Ja. Ich meine, heute war es ja nochmal schön warm. Also von daher hoffen wir mal, dass der Sommerurlaub auch noch ein paar Sonnenstrahlen gibt. Und dann, ja. Stimmt, sind wir schon mitten im Herbst danach. Aber dann kommen hier die ganzen Konferenzen und so. Also von dem her sieht man sich ja vielleicht noch irgendwo. Genau, 20. Oktober ist mal angepeilt. Wenn doch irgendwas sich noch ändern sollte, erfahrt ihr es wie immer auf Twitter. Ich wünsche euch bis dahin eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Am Gerät.
Genau. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.